Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Kiki Radicke. Sie ist eine Frau, die es jetzt schon versucht und es noch weiter versuchen wird und es sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ich will mal sagen, familienfreundlichere, frauenfreundlichere und menschenfreundlichere Arbeitsplätze zu schaffen. Und das macht sie aktuell als Personalleitung bei der Firma Adacor. Und ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, Kiki.
Nicole, ich danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich auch. Ich habe schon viel von dir gehört, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben. Und vielleicht grundsätzlich als Einstiegsfrage so, warum ist es dir wichtig, dass es den Arbeitnehmern gut geht?
Das ist ja sehr einfach zu beantworten, finde ich, weil es ist ja aus Zahlensicht gesehen, es ist ein reiner Wirtschaftsfaktor. Also wenn wir einen guten Job machen wollen, wenn wir als Unternehmen erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir dafür Menschen. Und natürlich arbeiten die gerne und produktiv, wenn es ihnen gut geht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich persönlich in einer Arbeitsumgebung arbeiten möchte, wo Menschen sind, die glücklich sind, denen es gut geht, wo sie das Gefühl haben, man kann auf Augenhöhe miteinander umgehen, man nimmt Rücksicht auf Bedürfnisse gegenseitig und wir ein elastisches System bauen können, wo alle partizipieren.
In meiner Seele und in meinem Kopf resoniert alles mit dem, was du gerade gesagt hast, aber in meiner Erfahrung habe ich schon viele Betriebe gesehen, wo genau das nicht die Motivation ist, sondern eher, was muss der Arbeitnehmer uns noch bieten? Wir wollen nicht mehr bieten, sondern was kriegen wir noch aus ihm heraus? Und vor allem auch in Sachen Männer, Frauen wird dann ein Riesenunterschied gemacht und Frauen ab einem gewissen Alter auch als Risikogruppe gesehen. So, ich habe das oft anders erlebt und ich habe es wirklich eigentlich nur so gut bei euch bei Adacor erlebt. Ich kenne keinen vergleichbaren, vielleicht in einem kleineren Startup, wo Menschen auch diese gleiche Gesinnung haben und dieses Ziel haben, weil ich auch denke, natürlich kannst du auch sehr viel mit Druck erreichen und Menschen haben heftige Sachen schon erreicht unter großem Druck. Aber ich persönlich glaube auch, man arbeitet und lebt besser, wenn es wohlwollend ist und wenn ich freiwillig alles gebe, weil ich daran glaube.
So. Ja, absolut. Ich kann auch tatsächlich gar kein anderes Beispiel ziehen, weil ich ich habe auch gar keine andere Erfahrung gemacht, auch weiß gar nicht, wie das schlecht laufen kann in anderen Unternehmen, weil ich meine Arbeitserfahrung immer eher positiv war. Aber für mich ist das völlig klar, wir erleben es eben bei der Adacor auch so, dass wir sind ein IT-Unternehmen. Das heißt, wir müssen sowieso am Puls der Zeit sein. Wir müssen schnell sein, wir müssen agil reagieren können, weil neue Technologien da sind, weil die Kunden sich weiterentwickeln. Wir sind immer ganz elementarer Bestandteil des Erfolges unserer Kunden. Das heißt, da ist total wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen Verantwortung übernehmen für die Projekte, für die Kunden, für ihre Aufgaben. Und wenn ich auf der einen Seite von jemandem erwarte, dass er Verantwortung übernimmt, dass er bereit ist zu lernen, dass er bereit ist oder sie bereit ist, sich weiterzuentwickeln und über den Tellerrand hinaus zu gucken, eben nicht nur zu sagen, gib mir meine Aufgaben, die arbeite ich ab und dann gehe ich nach Hause, sondern mitzudenken, weiterzudenken, dann kann ich nicht auf der einen Seite diese Verantwortung auf eine Schulter laden und nicht einen Teil der Verantwortung vielleicht auch nehmen oder unterstützen. Und das ist das, was wir versuchen, dass wir versuchen, da an Verantwortung mitzutragen oder zu erleichtern, wo wir können, sei es finanziell durch Benefits wie Kinderbeiträge mit zu übernehmen, dass einfach da schon mal eine Sorge weniger ist, sei es mit viel Flexibilität, dass Papas wie Mamas auf die Kinderbetreuung Rücksicht nehmen können in ihrer Arbeit, sei es durch so Kleinigkeiten wie Kernzeiten für Meetings zu haben, sodass ich nicht mich entschuldigen muss, dass ich zu einem Meeting nicht kommen kann, weil ich gerade vor der Kita stehe, um mein Kind abzugeben. Also es sind gar nicht immer so Riesendinger und es kostet gar nicht die Welt, sondern es ist dieses Nachdenken, was sind denn die Bedürfnisse der Kollegen und Kolleginnen? Weil wenn ich mir auf der einen Seite was wünsche, dann kann das keine Einbahnstraße sein. Aber das gilt eben in beide Richtungen. Deshalb finde ich ja dieses Bild des elastischen Systems so schön. Viel schöner als Flexibilität, weil flexibel kann ja auch sein, ich halte fest und du ziehst auf der anderen Seite. Aber elastisch bedeutet, wenn ich mich bewege, musst du dich mitbewegen und umgekehrt genauso. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und ich glaube, das muss es auch sein. Also es ist kein reines Geben und es ist auch kein reines Nehmen. Aber das ist der Deal, den muss man auch aufbauen im Unternehmen.
Sag das vielleicht doch mal wirklich mal gebündelt. Also ihr habt ja mehrere Preise schon bekommen als familienfreundlichstes Unternehmen. Ich weiß, ich habe das auch noch mal nachgeprüft bei den IHKs hier im Ruhrgebiet auch. Also als ich denen die Punkte genannt habe, haben die gesagt, okay, sorry, kenne ich gar kein anderes, was da irgendwie mit weiterkommt. Sagt es mal so gebündelt. Was bietet ihr an, um jetzt erstmal besonders familienfreundlich zu sein?
Also besonders familienfreundlich, würde ich sagen, ist vor allen Dingen das große Wort Flexibilität. Also wir bieten ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle an. Die sind auch sehr individuell. Wir bieten die Flexibilität an, im Homeoffice zu arbeiten oder im Office zu arbeiten. Es wird niemand schief anguckt, wenn er sich kindkrank meldet, egal ob Papa oder Mama. Wir haben verschiedenste Arten von Sonderurlauben rund um die Familienthemen. Wir haben finanzielle Unterstützung, wie eben Übernahme bis zu 300 Euro im Monat von Kindergartenbeiträgen, was natürlich eine schöne Erleichterung ist für junge Familien. Wir haben Elternguides im Unternehmen und Pflegeguides, sodass wir eben auch die ganze Bandbreite der Unterstützungsleistungen, die man so bieten kann, abdecken. Wir haben einen sehr ausgefeilten Elternzeitprozess, in dem wir die Mamas und Papas schon sehr früh abholen, begleiten, beraten, coachen und eben auch während der Elternzeit nicht nur die Väter, die ja oft bei uns arbeiten, als IT-Unternehmen haben wir immer noch einen höheren Männeranteil als Frauenanteil, sondern auch den Familien anbieten, diese Benefits zu nutzen. Also Coaching, Familiencoaching, Einzelcoaching zu machen, Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und solche Geschichten und eben auch die Gespräche mit den Elternguides und Pflegeguides dann auch in Familien zu führen.
Jetzt habt ihr hauptsächlich oder mehr Männer, die bei euch arbeiten. Was hat das trotzdem, wie ihr die Familienfreundlichkeit möglich macht, auf die Familien und also einmal vielleicht auf die Männer, auf die Mitarbeiter für eine Auswirkung, aber auch auf deren Familien?
Also ich sag mal so, kein Mann kauft ein Auto, das seine Frau nicht abgesegnet hat. Und kein Mann verlässt den Arbeitgeber wahrscheinlich, wenn seine Frau nicht irgendwie ihr Okay dazu gegeben hat. Gerade dann, wenn man Familie hat und wenn da so viel dranhängt. Also ist für uns ganz klar, dass wir nicht nur die Menschen versorgen wollen und mit denen im Gespräch sein wollen, die bei uns arbeiten, sondern eben auch die Partner und Partnerinnen. Deshalb ist schon mal grundsätzlich meine Überzeugung, dass es immer gut ist, die Familie mit einzubeziehen, weil da passiert ganz viel und das muss auch gut laufen, damit ich im Job gut laufe. Und wir haben ja also dieses ganze Thema Familienfreundlichkeit, das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte und Dimensionen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen habe, der selbst noch keine Kinder hat, noch nicht verheiratet, vielleicht auch nicht mal in einer Beziehung lebt, aber dem jetzt schon zu zeigen, welche Themen aber vielleicht andere Kollegen und Kolleginnen haben, so ein Awareness zu schaffen. Vielleicht wird die Person mal zur Führungskraft, also auch da aufzumachen, was kommt denn auf dich zu? Was sind denn die Bedürfnisse in den verschiedenen Phasen, die Menschen haben? Und ich kann nicht immer nur von mir ausgehen. Also das in dem Führungsstil mit zu verankern, das ist das, was für mich auch Familienfreundlichkeit ausmacht und Vereinbarkeit ausmacht, dass man eben nicht nur ganz spitz auf die Themen guckt, wenn gerade jemand was hat, sondern dass man grundsätzlich ein Wissen um die Themen Vereinbarkeit, um Familienthemen, um Frauenthemen, um Männerthemen im Unternehmen aufbaut und auch Leitfäden spinnt, die den Führungskräften möglich machen, damit umzugehen. Und zwar auf eine Weise, wie das Unternehmen das leben möchte und was unseren Werten entspricht. Und dieser Mehrwert, das in die Familien zu tragen, dass unsere Väter mit einem Elternzeitprozess Handout nach Hause kommen können oder mit einer Elternmappe nach Hause kommen können, wenn und ihre Frau das mitbringen können oder auch Coaching-Angebote machen können. Sagen wir mal, wenn dich das stresst, so eine neue Rolle, in der du jetzt als Mutter bist oder wir als Familie sind, lass uns doch mit unserem Coach bei der ADACOM sprechen. Also solche Angebote auch mitzunehmen. Also unsere Erfahrung ist immer, dass das wahnsinnig positiv ankommt und dass die Familien eben auch das Gefühl haben, dass sie mitgedacht werden.
Für die Firmen, die jetzt zuhören und sagen, hey, warum nochmal, warum, das ist ein bisschen viel Benefits, was bringt denen das?
Also das ist zu messen und Vereinbarkeit, da kann man tatsächlich eine Zahl hinterschreiben, also zum Beispiel Fluktuationsrate, die runtergeht, das heißt, ich verliere nicht so schnell Personen, die bleiben länger im Unternehmen, das bedeutet, ich muss eine Stelle nicht so schnell neu besetzen, eine Stellenbesetzung kostet im Durchschnitt 30.000 bis 40.000 Euro, das heißt, die Zeit, die jemand vielleicht ausfällt, plus die Recruitingkosten, plus die Zeit, die ich brauche, um jemanden einzuarbeiten, das ist also ein Eurobetrag, den ich daneben schreiben kann, den ich gegenrechnen kann, gegen sowas wie Kindergartenbeiträge zum Beispiel. Ich erspare mir vielleicht Recruiting-Kosten, weil ich Empfehlungen habe, also die Kollegen und Kolleginnen gerne Leute aus dem Bekanntenkreis ins Unternehmen holen, weil sie sagen, dass ich kann mit gutem Gefühl diesen Arbeitgeber weiterempfehlen. Das sind Sachen, da sparen wir natürlich Geld. Also es gibt ganz viele Aspekte, die Krankheiten, Krankenstand, ne? Also Ausfälle, solche Themen, die alle Geld kosten, die wir alle reduzieren konnten.
Jetzt kann man das ja noch weiterspinnen. Also wie gesagt, mir persönlich gefällt dieser Ansatz auch so leben zu wollen, weil er auch, ich habe letztens auch bei einer, war ich bei einer Frau in ihrem, ihr arbeitete, sie war eigentlich gelernte Floristikmeisterin oder Floristin, hat seit über 30 Jahren hier auch in Essen ihren Laden, und die macht den jetzt mit über 60 nochmal komplett neu. Sie steckt da nochmal ganz viel Geld rein. Und sie hat gesagt, also wenn ich jetzt hier meine Kollegen frage, die sagen, bist du bekloppt, warum denn jetzt nochmal? Aber ich lebe hier, das ist mein Laden. Ich liebe es hier, das ist ja auch eine Investition für mich. Und das hat auch, das habe ich, für, natürlich, ja, was für ein kluger Gedanke. Ne? Mhm. Ich möchte hier einen schönen Ort, nicht nur für meine Kunden, sondern auch für mich, weil ich bin ja hier so oft. So, jetzt aber nochmal die Frage zurück. Wie könnte man es noch weiter spinnen? Also wie könnte man das nochmal ein Level drauf machen? Und jetzt kommen wir auch dann nochmal mehr zum Thema Frauen.
Ja, also ich glaube, Frauen, ich bin überzeugt, nicht, ich glaube, ich bin da sehr überzeugt von, dass die eine sehr zu wenig mitgedachte Ressource und Arbeitnehmendengruppe sind. Wir haben die Hälfte der Arbeitnehmenden da draußen sind wahrscheinlich weiblich. Das heißt, die haben nochmal andere Bedürfnisse als die männlichen Kollegen und Kolleginnen. Die Zeiten haben sich verändert. Wenn das früher möglich war, dass ein Verdiener in der Familie war und sich eine andere Person um die ganzen Care-Tätigkeiten kümmern konnte, dann ist das heutzutage nicht mehr möglich. Junge Familien können nicht mehr alleine nur mit einem Gehalt eine Familie finanzieren. Uns fehlt der Nachwuchs, uns fehlen die Arbeitnehmenden. Das heißt, für mich liegt das auf der Hand, ohne dass das ein total komplizierter Gedankengang wäre, dass wir junge Familien unterstützen, damit die überhaupt Lust haben, Kinder zu bekommen, damit wir überhaupt die Wirtschaft stärken können, weil wir Arbeitnehmende zur Verfügung haben, die in die Gesellschaft quasi reinkommen, und dass sowas natürlich nur geht, wenn wir auch Frauen unterstützen. Und also bei aller Romantik ist es leider auch so, dass die meisten Ehen irgendwann geschieden werden. Also ich glaube, jede dritte Ehe wird immer noch geschieden. Das heißt, wir reden auch ganz klar und knallhart über finanzielle Unabhängigkeit. Wir reden über Rentengaps, wir reden über Gelder, die Frauen nicht zur Verfügung stehen, und wir reden über finanzielle Belastungen, die nicht nötig sind. Wenn wir gesellschaftlich möglich machen, dass dieses Rabenmutter Bild mal verschwindet. Das ist in anderen europäischen Ländern überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, warum wir da in Deutschland so schwierig aufgestellt sind. Also wenn wir auf der einen Seite Müttern kein schlechtes Gewissen machen, wenn sie voll arbeiten gehen, und auf der anderen Seite den Männern mitgeben, dass sie, dass es für alle besser ist, wenn man gleichberechtigt auch in Familienplanung geht und gleichberechtigt auch dieses Care-Thema bearbeitet. Weil wir dann einfach auch schaffen, natürlich, ich glaube, auch in der Beziehung auf Augenhöhe zu bleiben und beide gleichwertige Elternteile sind.
Was könnte aber noch dazu kommen? Also was könntest du dir vorstellen in Zukunft, idealerweise, dass Personalabteilungen berücksichtigen? Und jetzt reden wir nochmal so quasi so ein bisschen über unsere Lebenssituation, wo wir so gerade sind. Also Stichwort Menopause, wo sich was verändert auch, wo man einfach auch zum Teil gar nicht mehr so leistungsfähig ist, zumindest nicht jeden Tag oder in so wie es früher so war. Wie könnte ein Arbeitgeber deiner Meinung nach da also Rücksicht nehmen, beziehungsweise es da nochmal ermöglichen, tja, dass man sich auch da nicht wieder als Frau mit, ja, sorry, aber ich muss jetzt irgendwie versuchen, alles hinzubiegen, aber ich schaff's eigentlich nicht.
Also ich würde mir wünschen, dass da ganz viel Offenheit und Transparenz herrschen kann, und aber auch, ich glaube, da ist ganz viel Aufklärung nötig. Also überhaupt, das waren ja ganz lange Tabuthemen. Mhm. Grundsätzlich darüber zu sprechen, womit plagen sich Mädchen versus Jungs rum, das offen zu legen und auch ansprechbar zu machen, nicht in dem Sinne von, ja, ich habe meine Periode bekommen und bin deswegen einmal im Monat, falle ich hier nochmal mit Sonderurlaub aus ungefähr. Darum geht's ja überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist ganz oft die Angst. Das ist, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Ja. Dann gibt's hier nochmal einen Sonderurlaub und dann gibt's da nochmal eine Berücksichtigung. Ich glaube, dass es einen ganz anderen Effekt haben wird, dass man sich als Frau angenommen fühlt beim Arbeitgeber, dass so eine Awareness im Team da ist, so dass ich einfach mal sagen kann, ich würde gerne Leute zu Hause bleiben, mir geht's nicht gut, ich nehme mal eine Tablette und melde mich in zwei Stunden wieder. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, sich freizuschaufeln oder rumzubummeln oder solche Themen. Und dasselbe natürlich auch in der, ehrlicherweise ja auch, wenn die Kinder krank sind, dann habe ich eben auch Themen. Es wäre schön, wenn ich mich nicht schämen muss, wenn ich Kinder krank nehmen möchte. Oder wenn ich einfach mal sagen kann, ich es ist wahnsinnig anstrengend gerade. Meine Kinder sind in der Pubertät. Hier fliegen die Fetzen zu Hause. Ich brauche mal eine Auszeit. Oder ich brauche nochmal, jetzt möchte ich gerne mal mit dem Coach zusammensetzen und dann vielleicht irgendwie so ein Familiengespräch haben. Und ich möchte das sagen können bei meiner Teamleitung, ohne dass mir das als Schwäche ausgelegt wird. Das ist natürlich immer so, jetzt sind wir in Deutschland, Datenschutzland, also ist natürlich immer so ein Thema, worüber spreche ich, wie wird das gehandelt. Da brauche ich so ein Safe Space. Also ich muss als Unternehmen schaffen, so ein Circle of Safety zu bauen, sodass die Mitarbeitenden auch fast Vertrauen haben, dass sie solche Themen ansprechen können. Wenn sie das Vertrauen nicht haben, und das finde ich ist die Pflicht aus Arbeitgebersicht, das zu schaffen und dass solche Themen eben angesprochen werden können, dass ich als Führungskraft deswegen Rücksicht nehmen kann und dass ich auch als Führungskraft Schwäche zeigen kann. Also ich bin genau in der Situation jetzt, ne? Wechseljahre, also das heißt zwischendurch merke ich, puh, Brain Fog, heute habe ich ordentlich Wortfindungsschwierigkeiten, das weiß mein Team. Die wissen das. Wenn ich dann sage, mir fällt es schon wieder nicht ein, dann wird mir geholfen. Also und das ist für mich total angenehm, dass ich darüber sprechen kann, dass ich mich dafür nicht schämen muss, aber dass mir das auch nicht als Schwäche ausgelegt wird, wie im Sinne von, naja, jetzt langsam geht's aber aufs alte Eisen hier zu. Weil auch da haben wir natürlich ein Fachkräftethema und ich finde, wir müssen eher darüber nachdenken, wie können wir die Silver Worker im Unternehmen halten. Also wie können wir auch da Anreize schaffen, dass wir für ältere Personen, die aber noch keine Lust haben, in die Rente zu gehen, weil wir alle 100 plus werden hoffentlich. Das heißt, wir hören nicht mit Mitte 60 auf zu arbeiten, sondern wir werden weiterarbeiten. Wir müssen auch weiterarbeiten, um unsere Rente zu finanzieren. Aber das eben auch möglich zu machen und das in Unternehmen auch mitzuplanen und dann sich zu überlegen, wen muss ich denn mit wem zusammenbringen? Wie kriege ich denn dieses Know-how, dieses, was jemand kann, diese Talente, wie kriege ich die gut im Unternehmen verteilt und maximal schlau eingesetzt? Also ich glaube, das muss ein Ansatz sein. Aber wie gesagt, aus Arbeitnehmerseite oder Sicht sehe ich ganz klar die Pflicht, da diese Vertrauensbasis zu schaffen, weil ansonsten kann ich auch jeden verstehen, der sagt immer, darüber möchte ich nicht sprechen, weil hintenrum höre ich es dann wieder.
Klar, oder also das kommt ja sehr auf die Menschen an, die ein Unternehmen führen oder die wie das ist, aber du hast gerade von diesem Circle of Trust gesprochen. Klar, der wird sehr von den Menschen abhängen, aber kann man noch was machen, rechtlich, gerüstmäßig, dass man das schafft?
Also ich finde immer, dass es natürlich der Geschäftsführung obliegt, da ganz klar Stellung zu beziehen und zu sagen, das sind Go's und No-Go's. Wir haben zum Beispiel Führungsleitlinien, wir haben einen Verhaltenskodex, also ganz klare Richtlinien, die wir erwarten. Wir haben auch eine ganz klare Liste von quasi, wie Dinge geahndet werden, die für uns nicht okay sind. Und das ist etwas, was Teil der Führungskräfteschulungen sind und was auch Teil der Abfragen sind, die wir, wenn wir Befragungen machen, ne, sagen, wie fühlst du dich bei deiner Führungskraft? Also hast du ein vertrauensvolles Verhältnis? Hast du das Gefühl, du kannst Dinge ansprechen, du kannst offen sein und dir wird hier nichts als Schwäche ausgelegt. Ich glaube, das sind die Rahmenbedingungen, die muss man schon auch schaffen, ne, dass es kein Ellbogenthema wird oder kein Machtthema ist, sondern dass wir vertrauen können im Unternehmen.
Jetzt glaube ich ganz stark so an das Gesetz der Anziehung. Wenn man so ein Unternehmen schon mal ist, wird es auch andere Leute, ähnlich tickende Leute anziehen. Wie könnte man es aber schaffen, dass Unternehmen, die nur noch weit von entfernt sind, da hinkommen?
Auch da würde ich sagen, obliegt es der Geschäftsführung, da offen zu sein und die Türen aufzumachen und mal neue Ansätze zuzulassen und auch mal auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist, was mir immer oft fehlt, ist die Idee, was die Mitarbeitenden sich wünschen oder was geht oder was nicht geht im Unternehmen. Also höre ich auch ganz oft, das geht bei uns nicht. Also sowas, das würde bei uns, das ginge auf gar keinen Fall. Hat denn schon mal jemand gefragt? Also wurden die Kollegen und Kolleginnen schon mal befragt? Wahrscheinlich nicht. Und ich muss ja auch nichts anbieten, was keiner möchte. Aber ich kann mal fragen, was fehlt den Leuten denn? Und wenn ich das anonym mache und wenn ich das empathisch mache, dann bekomme ich auch ehrliche und offene Antworten. Und dann ist das ja was man auch gemeinsam erarbeiten kann. Also wir haben die Kultur bei der Adacor über Jahre gemeinsam erarbeitet. Wir haben gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen die Werte erarbeitet. Wir haben gemeinsam, sprechen wir über Benefits. Sie fragen immer wieder nach, was braucht ihr? Wie geht's euch damit? Was fehlt euch? Und arbeiten ganz intensiv immer wieder mit den Führungskräften, um auch da zu fragen, ne? Weil es ist ja auch nicht so einfach. Jeder steckt ja auch in seiner eigenen Geschichte. Und dann als Führungskraft immer wieder auch das im Blick zu haben, in welchen Situationen stecken jetzt meine Kollegen und Kolleginnen, wo müsste ich Rücksicht nehmen, wo muss ich vielleicht nochmal ein Gespräch führen. Das ist anstrengend und das geht oft auch im operativen Geschäft natürlich unter. Aber sich dafür Zeit zu nehmen und ich glaube, diese Offenheit muss halt da sein, ne? Mal Dinge anders zu machen, mal auch gegen Widerstände vorzugehen. Also wir haben auch Dinge durchgesetzt und gesagt, wir machen das jetzt mal 3, 4, 5 Wochen und dann sprechen wir nochmal. Mhm. Und mal zu gucken, wie das geht. Also bei uns war zum Beispiel dieses Arbeitsweisen ist ganz oft ein Thema. Um mehr Flexibilität reinzubekommen, haben wir irgendwann auf agile Arbeitsweisen umgestellt. Das war natürlich ein Kampf, weil Veränderung ist nichts, was wir Menschen so super gerne haben. Da muss man irgendwie auch mal wohlwollend, aber dann schon auch mit einem liebevollen Druck hinterher sein, damit die Dinge eben mal ausprobiert werden und eine Chance bekommen.
Warum glaubst du, dass bei vielen Unternehmen, dass aber noch eher der Gedanke dahinter steckt, das nicht zu machen, dass dann es schlechter wird? Also wofür auch immer, vielleicht für die Hierarchie, für die Männerstruktur, für das Unternehmen an sich, weil ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich hatte in diesem Jahr ein Gespräch mit einem Anwalt, es war eine große Kanzlei. Und da ist eine Anwältin schwanger geworden und die hat dann gesagt, ich bin jetzt schwanger und dann redet man ja darüber. Und dann haben die Chefs, die Partner in dieser Anwaltskanzlei, ja, das waren alte weiße Männer quasi, gesagt, oh, das ist ganz blöd. Also es ist ganz blöd, weil wir doch immer, wenn wir einen guten Vertrag haben oder wenn wir was geschafft haben, dann stoßen wir doch hier immer mit den Kunden an mit Alkohol, das kannst du ja dann gar nicht mehr machen. Also so von all den Sachen, die einem zur Schwangerschaft einfallen, so der unwichtigste, aber das war für die total wichtig. Mhm. Und dann brauchst du, ja, da müssen wir mal gucken, wo wir dich jetzt ja, welche Sachen du jetzt weitermachst. In diesem Jahr, 2025, gibt es auch Unternehmen, die so denken.
Es gibt ganz viele, glaube ich, davor noch, ja.
Ja, genau. Und denen, also da ist ja gar keine, also in diesem ganzen Satz, in diesem Gedanken ist ja gar keine Bereitschaft, irgendeine Brücke zu bauen oder Verständnis zu haben. So, warum glaubst du, ist das noch so verknöchert? Was haben die davon, wenn sie so denken? Wobei, ganz abgesehen davon, ich glaube, das ist auch... Könnte man auch noch mal rechtlich gegen angehen. Gegen
wahrscheinlich, so Satz, ja, ne? Ja. Also ich will jetzt hier kein feministisches Thema aufmachen, aber ich würde sagen, an ganz vielen Stellen hat sicherlich was mit Angst und mit Macht und alten Strukturen zu tun und auch der Vorstellung, ja, das oder fehlendem Vorstellungsvermögen vielleicht, dass die Dinge auch anders funktionieren könnten. Ich kann nur allen Frauen da draußen empfehlen, sucht euch doch einen Arbeitgeber, der es besser kann. Oder, ganz ehrlich, tut euch zusammen und macht selbst was Geiles. Weil da ist wahnsinnig viel Potenzial und die werden sich alle noch umgucken, wenn sie für 50% der Arbeitnehmenden nicht interessant sind. Wenn sie kein interessanter Arbeitgeber sind für all die Frauen da draußen, weil sie nicht in der Lage sind, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, weil es nur ein Teilzeit, sprich 20 Stunden oder ein Vollzeit, sprich 40 Stunden gibt, weil es keine Führung in Teilzeit gibt. Warum auch immer. Mhm. Also sie werden nicht mehr auf lange Sicht attraktiv bleiben und dann bekommen sie keine Kräfte mehr rein. Dann haben sie keine, sie würden bestimmte Kunden auch nicht mehr ansprechen. Also keine Kundin wird langfristig bei einem Dienstleister bleiben, wo nur Männer arbeiten. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du hast keine Frau auf der anderen Seite, die mit der du vielleicht besser ins Gespräch kommen kannst oder die ein anderes Verständnis nochmal für dein Business oder für dich oder wie du tickst hast. Und dann ist es ein Wirtschaftsthema. Also für mich ist Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit ganz eindeutig ein Wirtschaftsfaktor. Und zwar ein extrem relevanter Wirtschaftsfaktor. Und wir sind in diesem War for Talents seit Jahren schon und es wird auch nicht aufhören. Es kommt KI dazu, aber auch dann brauche ich Leute, die bereit und offen sind, sich zu verändern. Und wenn ich aber dieses Verknöcherte, um das Wort nochmal aufzugreifen, im Unternehmen vorlebe, aus der Geschäftsführung, dann werde ich auch keine Menschen mir reinholen, die Veränderung antreiben. Und dann kommen die Themen, kommen zwei zusammen. Ich bin nicht sehr technologiebereit und ich bin nicht bereit, mal das aufzumachen, flexibler zu werden, um für alle Mitarbeitenden und Fachkräfte interessant zu sein.
Dann hat der Satz, das haben wir immer schon gemacht, das ist dann quasi die Beerdigungsrede so, ne?
Ich glaube, dass das so ist. Das wird ganz vielen Unternehmen in jedem Fall das Genick brechen. Und das ist ja ein schleichender Prozess. Das ist das Schwierige. Sie werden irgendwann feststellen, dass sie ihre Stellen nicht mehr besetzt bekommen. Sie werden irgendwann feststellen, dass die Leute auch weggehen, wenn sie da waren, weil sie bessere Alternativen finden. Und dann ist halt wenn dieser Moment kommt, ist es ja meistens schon zu spät. Also dann zu einem Change im Mindset hinzubekommen und einen Kulturchange hinzulegen, das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das ist was, das muss ich möchten, also muss ich wollen, das muss ich vorantreiben, da muss ich dahinter stehen und da muss ich mir Leute holen, die als Vermittler mit dem Unternehmen das breit treten und mit ausrollen.
Außerdem, wenn dieser Kulturchange allgemein da wäre, würde es ja vielleicht auch nicht mehr unbedingt so viele typische Frauenthemen geben, weil es ein Arbeitnehmerthema wäre. auch beim Mann. Also es gibt ja, haben wir kurz im Vorgespräch noch gesprochen, es gibt Leute, die viele Unternehmen oder Personaler, die sagen, Mist, die ist jetzt 33, stellen wir die an oder nehmen wir den 34-jährigen Mann? Ne? Weil da wird ja auch noch ein Unterschied gemacht.
Ja, das habe ich gerade ja schon erzählt. Ja. Also mein initiales Erlebnis, warum das Thema Vereinbarkeit dann für mich auch so wichtig wurde, das laut voranzutreiben, war ein Gespräch mit zwei jungen Frauen Anfang 30, haben gemeinsam so ein Diversity-Projekt gemacht und die dann sich weiterentwickeln wollten und beide gesagt haben, da ist dieser Generalvorwurf, dass die wird ja sowieso schwanger, der steht halt immer neben mir im Raum und ich kann mich gar nicht mehr wegbewerben jetzt aus dieser Konzern, ne? Also wir waren im Konzern woanders hin, weil die nehme ich gar nicht. Ich bin gerade frisch verheiratet, wir haben uns gerade ein Haus gekauft, also auf deren imaginärer Liste steht jetzt Kinderkriegen als nächster Checkpoint und deshalb komme ich gar nicht weiter und intern auch nicht, weil genau diese Gedanken dann bei den Führungskräften liegen so, naja, also ein spannendes Projekt müssen wir jetzt nicht mehr geben oder die müssen wir jetzt auch nicht mehr berücksichtigen für die Teamleitungsrolle, weil die kommt ja dann sowieso nur ein halbtags wieder und dann kann man ja nicht eine Teamleitung übernehmen, was für mich sowieso ein Gedankengang ist, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die würde ich gerne finden, die Führungskraft, die 100% führt und nicht vielleicht nur in 15% führt, weil ich glaube, dass alle Führungskräfte wahnsinnig operativ eingebunden sind und maximal 15% ihrer Zeit wirklich für Führungsaufgaben nutzen. Das heißt, de facto führen wir alle in Teilzeit. Also das ist ein Argument, ich weiß nicht, wo das herkommt.
Das würde ja auch sehr viel zur Veränderung beibringen. Da würde sich ja so viel auflockern, dass wir viele Punkte, die wir jetzt ja auch hier in diesem Gespräch besprechen, gar nicht mehr da wären. Ne?
Das ja, würde so viel verändern. Genau, also wenn das Risiko, einen Mann einzustellen, dasselbe ist, wie seine Frau einzustellen, nämlich, dass jemand wegen der Elternzeit ausfällt, weil die 50-50 aufgeteilt wird zum Beispiel, dass jemand in ein Teilzeitmodell wechseln möchte, weil er oder sie sich mit um die Kinder kümmern möchte. Also das sind alles Themen, die sollten paritätisch verteilt sein und die sollten nicht an Geschlecht hängen. Ich glaube, dass da Politik helfen kann und auch helfen sollte, weil die Gesellschaft schon alleine das nicht vorantreiben wird. Und solange es noch so funktioniert und solange wir noch Menschen finden, die sich so aufteilen, wird das natürlich, gibt es ja auch keinen Bedarf in der Wirtschaft, irgendwas großartig zu verändern. Wir haben sicherlich auch ein Thema mit der Kinderbetreuung, also dass die Frauen nicht sehr früh schon die Kinder gut abgeben können. Es gibt zu wenig Plätze. Das sind alles Themen, die müssen gelöst werden dafür, dass das möglich ist. Für mich ist nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, dieses Thema Rabenmutter ein Riesenthema in Deutschland. Also das müssen wir wegbekommen aus den Köpfen, dass solche Sätze wie, ja, warum kriegst du denn dann überhaupt ein Kind, wenn du dich nicht selbst drum kümmern möchtest? So, das sind Sätze, die sind unverschämt und die sind nicht angemessen und die kann man sich sparen. Aber das sind natürlich alles Sätze, mit denen sind wir groß geworden, mit denen sind auch nachfolgende Generationen groß geworden. Genau, und das ist etwas, das ist natürlich, das beeinflusst wahnsinnig. Das beeinflusst die jungen Männer, das beeinflusst die jungen Frauen, das beeinflusst die Führungskräfte. Das heißt, wir haben so ein Narrativ, was irgendwie unterwegs ist in den Unternehmen, was wir aufbrechen müssen und eben damit auch diese alten Rollenbilder aufbrechen und diese alten Vorstellungen aufbrechen, um auch ehrlicherweise nicht nur als Einzelunternehmen, sondern auch als Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu bleiben und uns weiterzuentwickeln, unabhängiger zu werden.
In Frankreich würde das niemand fragen, weil da gibt es die Crèche, das ist ganz klar. Genau. Ab ein paar Monaten ist das möglich und so weiter. Und auch da sind die Möglichkeiten flexibler, aber in Deutschland ist das irgendwie noch sehr, sehr fest. Keine Ahnung. Wenn wir wahrscheinlich da nochmal weiter recherchieren, kommen wir in ganz dunkle Deutschlandzeiten.
Genau, es gibt ganz spannende Bücher, zum Beispiel Erfindung der Hausfrau und sowas. Also es ist sehr, sehr viel selbst gemacht und es sind wirklich Bilder und Narrative, die von Männern natürlich, aber ich möchte jetzt keine feministischen Kisten hier aufmachen, aber es ist natürlich von Männern gemachte Rollen und Themen und die hatten auch sicherlich was nach dem Krieg damit zu tun, dass man sich das leisten konnte, dass man nicht mehr arbeiten musste, weil Arbeit schwer war und alle Deutschland hatte eine schwere Zeit hinter sich, aber es ist eben in die falsche Richtung gerutscht.
Aus deiner Erfahrung als Personalchefin hast du auch bist du auf Themen gestoßen, die auch typisch männlich oder aktuell noch typisch männlich sind, wo auch der Bedarf da ist zu sagen, da würde ich gerne mehr flexibler sein oder hast du da was?
Ja, typisch männliche Themen sind sowas wie Ehrenamt beim Fußballverein. Also zu sagen, ich möchte zweimal in der Woche pünktlich Feierabend machen um 16.30 Uhr, weil die Bambinis, oder um 16 Uhr, weil die Bambinis halt um 16.30 Uhr trainieren. Das sind die Ersten auf dem Platz. Und wir haben Kollegen, die sehr, sehr dankbar sind, dass sie das mit ihren Teams so vereinbaren konnten, dass sie sagen, ich hänge die Stunden hinten dran, ich mache jeden Tag was mehr oder fange früher an, so dass sie halt sagen, sonst wäre der Club gar nicht möglich. Also es könnte in unserem Stadtteil, könnten die Bambinis nicht trainieren, wenn ich als Vater nicht diese Möglichkeiten hätte, weil die anderen Unternehmen bieten die nicht, zum Beispiel. Oder auch das Thema Pflege stellen wir im Unternehmen fest, dass das nicht nur ein reines Frauenthema ist. Also dass da Männer genauso wie Frauen dann Teil derer sind, die sich um ihre Familien kümmern. Und dass das ein Thema ist, dass da Flexibilität gebraucht wird auch, dass es kein reines Frauenthema ist.
Was wäre für dich, Kiki, zum Abschluss nochmal gefragt, so in 5 bis 10 Jahren, was wäre für dich eine ideale Situation, was sich noch weiter auf Unternehmen gerne ausweiten darf?
Also eine ideale Situation wäre für mich, dass flexible Arbeitsmodelle Standard sind, dass ich also nicht bestimmte Rollen nur mit bestimmten Arbeitsmodellen bedienen kann, dass Elternzeit gleichwertig aufgeteilt ist, ich sag mal 6 Monate und 6 Monate, also dass wir als Frauen uns keine Gedanken mehr darüber machen müssen, dass das ein Thema ist für Arbeitgeber. Und dass grundsätzlich natürlich dieses ganze Thema Care-Arbeit sich ein bisschen entspannt, weil es auf breitere Schultern ausgerollt werden kann. Und dass wir es aber dann auch noch schaffen, wirtschaftlich, gesellschaftlich dieses Thema Kinderbetreuung auch besser zu sortieren. Aber für Unternehmen vor allen Dingen die Offenheit, da wirklich gleichberechtigt mit Arbeitnehmenden umzugehen und auch Karriere in Teilzeit zu ermöglichen, solche Themen. Dass ich nicht mehr nach Anwesenheiten bemessen werde.
Und dass das auch kein Nachteil für eine Firma ist, sondern ein Vorteil.
Genau, dass der Wirtschaftsfaktor erkannt wird. Ne?
Genau, ja. Und auch die Zukunftsprosperität sozusagen auch, also dass die Entwicklungsmöglichkeit der Firma da auch ganz anders ist. Das wäre schön.
Das wäre hervorragend.
Ich danke dir sehr für deine Gedanken, für deine Erfahrung. Vielen lieben Dank. Und euch danken wir sehr fürs Zuhören. Tragt das gern mal weiter in eure Personalabteilungen, in eure Firmen oder tauscht euch da mal aus. Ich glaube, das wäre wirklich, es ist wichtig. Es wäre, also ich bin, habe ja da Dreharbeiten auch bei euch gehabt, bei Adacor, und war da sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie das gelebt wird. Und das ist klar, dass so ein Change ist nicht von heute auf morgen möglich. Hast du ja auch gesagt, da habt ihr lange dran gearbeitet, aber es ist toll, das zu spüren, auch wenn das denn dann lebt halt.
Ja, wir haben ganz viel Materialien, also angefangen von einem Handout für den Elternzeitprozess oder ein Plakat familienfreundlicher Arbeitgeber. Also schreibt mich gerne an über LinkedIn und ich stelle euch gerne unser Material zur Verfügung und stehe natürlich auch immer noch für weiterführenden Austausch zur Verfügung.
Ganz lieben Dank, habt ihr gehört. Ihr werdet alle Infos noch hier in den Shownotes finden. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Immer her damit und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.